Es ist ein sehr kreativer Beruf, wo aber auch noch viel dazugehört tatsächlich. Also ich finde, da ist auch noch wirklich viel an Organisation, an Logistik, die noch dazugehört und ganz viel Teamarbeit auch. Und das ist ein wahnsinnig vielseitiger Beruf.
Szenenbild ist eigentlich die Übersetzung von Text irgendwie in Bild. Und mit der Kamera wird es dann eigentlich eingefangen und festgehalten und narrativ zugänglich gemacht.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und dies ist eine weitere Kooperationsfolge mit der Internationalen Filmschule Köln. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Thema Digital Narratives beschäftigt, also dem Erzählen von Geschichten für interaktive Welten. In dieser Folge gehen wir ans Set, würde ich sagen, und sprechen mit unseren zwei Gästen über die Szenenbildarbeit und wie diese die Narrative und den Film erst so richtig beflügeln kann. Denn ohne Szenenbild hätten wir keine Sets, das ist klar, in denen aber natürlich auch unsere SchauspielerInnen ihre Charaktere zum Leben erwecken können. Also wir werden uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wie die Arbeit der Szenenbildnerin aussieht und was eigentlich ein gutes Szenenbild bedeutet. Gibt es das überhaupt, diesen Begriff? Mal gucken, meine Gäste zeigen schon an, ja, da kann man drüber streiten oder drüber reden. Ich bin gespannt, was bei rauskommt, deswegen begrüße ich erstmal meine Gäste, die ich hier habe, nämlich einmal Szenenbildnerin Jessie Kaczmarek und Professor, Szenenbildner und Art Director Sebastian Sukup. Bevor wir starten, wir machen es ja mal hier so, ich könnte euch natürlich jetzt vorstellen mit euren tollen Projekten, die ihr gemacht habt und was ihr alles so hier und da schon umgesetzt habt, aber wir fangen ja meistens beim Indie-Film-Talk an mit einer anderen Frage, nämlich wie ihr zum Film gekommen seid und ich habe diesmal eine Doppelfrage draus gemacht. Ich fange erstmal mit dieser Frage an, dann dürft ihr darauf gerne antworten und dann habe ich noch eine Frage spezifisch auf das Szenenbild. Also ich würde erstmal an dich, Jessie, abgeben und fragen, wie ist denn dein Weg zum Film gewesen?
Bei mir war das eigentlich ein totaler Zufall. Also ich wusste eigentlich schon immer, was ich machen möchte. Ich wusste eigentlich nur nicht, wie das heißt. Ich hatte schon immer eine Vorstellung davon, kreativ zu arbeiten und irgendwie, ich hatte Lust auf, eigentlich mit Farben und Formen zu arbeiten und habe dann irgendwann eine Werbepostkarte von der IFS, von der Filmhochschule, mit neuer Studiengang Szenenbild von einer Freundin in die Hand gedrückt bekommen und die hat gesagt, guck mal, das klingt genau nach dir. Und ich habe das gelesen und war so, ja, stimmt, das klingt total nach mir. Und ich habe mich dann sehr spontan an der Filmhochschule beworben und die haben mich genommen. Und ich habe dann im ersten Semester meinen Stundenplan angeguckt und hatte leuchtende Augen und war so, ja, das will ich machen, das will ich lernen. Und so ging dann dieser Weg los.
Genau, du bist fertig mit dem Bachelorstudiengang an der IFS und machst jetzt deinen Master, richtig?
Genau, ich studiere gerade Bühnenbild und szenischer Raum im Master an der TU in Berlin. Genau, und habe dazwischen aber schon an ein paar Projekten Szenenbild gemacht. Mhm.
Dann kommen wir doch zu dir, Sebastian. Du studierst nicht mehr. Willst du kurz mal sagen, wie dein Weg dann zum Film war?
Genau, ja, ich habe ein bisschen die Seite gewechselt inzwischen, oder? So, ich darf unterrichten. So, und jetzt, wenn ich mich daran erinnere, wie ich selber studiert habe, ich glaube, ich war schon seit meiner Kindheit interessiert an sowas wie performativem Raum, würde ich sagen. Also Theater hat mich natürlich fasziniert und ich habe dann mich entschlossen, Architektur zu studieren an der UdK. Und eigentlich gab es so einen Opener. Also der erste Studientag hat uns die Professorin gesagt, ihr seid jetzt zwar alle hier, habt euch hier versammelt, um Architektur zu machen, aber ihr wisst schon, es ist ein breites Feld und man kann das natürlich auch an den Grenzbereichen sozusagen dann ausführen und machen. Also wie zum Beispiel eben Bühnenbild oder Filmarchitektur. Und dazu hat es dann irgendwie eigentlich bei mir geführt, irgendwie so. Also dieser schon in der Kinderzeit intendierte Drang irgendwie so da in dieses performative, visuelle, architektonische Medium zu kommen oder so, das hat sich dann irgendwie auch durchgesetzt so. Genau. Und ich bereue das eigentlich überhaupt nicht. Ich meine, es war ein langes Studium und auch ein kompliziertes Studium, aber das hat mir doch wesentliche Sachen auch so mitgegeben, über die ich sehr dankbar bin. Und ich habe dann auch am Theater gearbeitet, da habe ich auch eine ganze Menge gelernt, auch Sachen, über die ich sehr dankbar bin und die ich immer noch heute, also aus beiden, für mich liegt Film vielleicht so ein bisschen sogar dazwischen, für mich, aus meiner Perspektive, zwischen so architektonischem Denken oder Architektur, ist ja auch eine Wahrnehmung. Also wie nimmt man seine Umwelt wahr? Also wie nimmt man eine Stadt wahr? So das. Und mit dem theatralischen Raum, der dieses Moment der Performance und der Narration ganz stark drin hat, was die Architektur anders macht. So, die Architektur will ja gar nicht so viel erzählen, die will ja irgendwie Räume bereitstellen, die dann gefüllt werden mit Funktionen und eigenen Geschichten von Leuten, die da wohnen. Und im Film und im Theater ist es ja eigentlich anders, denn wir machen ja Räume, die genau was erzählen. So, ja, so war mein Weg zum Film.
Spannend. Hast du denn bei der Arbeit das Gefühl gehabt, genau, du hast ja schon gesagt, du bräuchst es jetzt nicht, dass du Architektur studiert hast, sondern hast eher sogar profitiert daran. Gibt es denn irgendwas, wo du sagen kannst, das hast du da aus dem Studium, was du perfekt in irgendwie in die Filmarbeit mit rübernehmen konntest?
Ja, ich würde mal sagen, dass das Studium der Architektur oder genau an der UdK, so wie das da auch das Curriculum aufgebaut war, die haben eine ganz wesentliche Sache gemacht. Die haben uns Denken beigebracht. Die haben uns, würde ich sagen, das nehme ich davon mit, die haben uns Denken beigebracht, wie man ein Konzept von der ersten Idee bis zu seiner doch komplexen Ausführung dann eigentlich denkt, konzipiert, plant und die Idee durch die verschiedenen Zustände und die verschiedenen Größen, also die Architektur nennt das dann Maßstäbe oder so. Man muss sich vorstellen, wenn man auf so einem Stadtplan hat, man da vielleicht eine Baulücke. Die ist so groß wie so ein Fingernagel oder so, am Ende auf dem Plan, jetzt physisch oder so. Und da fängt man dann sozusagen eigentlich, man fängt dann an, eine Idee dafür zu entwickeln. Und nachher werden die Pläne immer größer und so. Und irgendwann hat man einen Plan so von einem Detail vielleicht, von einer Tür mit einer Türklinke. Und da muss zwischen diesem ersten Daumen großen Grundstück und dieser Türklinke, diesem Detail, muss die Idee gespannt sein, die ganze Zeit. Und das ist beim Film eigentlich nichts anderes. Und es ist auch beim Szenenbild nicht so viel anders. Das kann ich eigentlich direkt übersetzen. Nämlich von dieser ersten Idee vielleicht, wie so eine Welt aussieht, wie sich sowas anfühlt, so eine Welt, die man anzettelt in so einer Geschichte für den Film, bis zu vielleicht einem ganz wichtigen Requisit. Sowas ist ja dann auch wie so eine Türklinke oder so wie so ein Detail. Da muss es eine Kohärenz geben, da muss es eine Stimmigkeit geben. Und das sind dann auch wie verschiedene Maßstäbe. Ne? Man guckt in so eine ganz große globale Welt rein, die sich bestimmt so und so anfühlt und die so und so was erzählt. Und dann hat man plötzlich ein Close-up auf, eine Kaffeetasse, sag ich jetzt mal. Oder das ist vielleicht ein bisschen langweilig oder so. Oder ja, ein bestimmtes technisches Gerät oder so, sagen wir mal Science-Fiction-Decoder oder irgendwie sowas. Und da muss dann eben auch klar werden, wir sind immer noch in dieser Welt und diese kleine Welt referiert mit der großen Welt und kommuniziert mit dieser großen Welt. So, und das ist was man über diese verschiedenen Planungsstufen in der Architektur, über die verschiedenen Maßstäbe eigentlich ganz, ganz toll ich da mitnehmen kann und was ich auch sehr gerne weitergebe, weil man das natürlich auch gut aufbauen kann, so wie man so für Layer sozusagen von der großen Welt oder von der ersten Idee in die immer feiner wird und das dissoziiert in wie gesagt, Requisiten, Props und die größere Form davon ist noch nachher, wir können da bestimmt mal drüber sprechen nachher, unser Department strukturiert sich auch so ein bisschen, das hat ja Unterabteilung. Aber vielleicht ist es ein bisschen zu schnell.
Ja, genau.
Vielleicht müssen wir noch ein bisschen überhaupt mal reden, was überhaupt Szenenbild ist, sozusagen. So.
Deswegen, ich glaube, also du hast schon ein paar Sachen noch angesprochen, oder ihr beide auch, die ich spannend finde. Auch das Thema Stimmigkeit und wie schafft man es halt, irgendwie so eine Kohärenz von dem Großen ins Kleine zu schaffen. Das ist eine Frage, die, wenn alles gut geht, kriegen wir die auf jeden Fall noch unter, weil das wäre natürlich, das ist genau spannend, finde ich, aus dieser Idee, die erst entsteht, egal ob es ein Mood ist oder ein Moodboard ist, meine ich, oder schon nur das Skript ist, dann da irgendwie das zu nehmen und zu sagen, okay, das müssen wir tun, damit wir da hinkommen. Genau, deswegen nutze ich das doch und ich hatte ja vorher schon gesagt, ich habe noch eine zweite Einstiegsfrage, die ich einfach mal fragen wollen würde. Dann lernt man euch auch ein bisschen mehr kennen. Nämlich, wenn ihr an die Filme der letzten Jahre denkt, fällt euch ein Film ein, wo euch das Szenenbild besonders aufgefallen ist. Besonders positiv, besonders negativ, aber besonders aufgefallen ist.
Also ich habe zwei Filme sogar. Das eine ist ganz aktuell, Emilia Perez von Jacques Audiard. was ich ein sensationelles Szenenbild finde für das Genre, was da verhandelt wird, weil das ist ja so ein mehrschichtiges Genre. Es ist irgendwie eigentlich so Telenovela und es ist irgendwie Thriller und es ist irgendwie eine Love Story da drin und es spielt alles in Mexiko und es ist nachher in Paris gedreht worden und es ist viel im Studio gedreht worden, weil da kommt noch ein anderes Genre dazu, das ist nämlich ein Musical mit Tanz sozusagen, mit Choreografie. Und Choreografie ist eben performativer Raum, verlangt eben auch ganz besondere Räume, damit man da das machen kann, damit man da drin eine Choreografie stattfinden lassen kann. So ein bisschen wie beim Bollywood-Film. Der hat auch ganz eigene interessante Sets, weil nämlich da drin getanzt wird. So, und das finde ich ein großartiges Szenenbild, sowohl von der Struktur, also von sowohl was die Räume möglich machen, als auch was die Räume irgendwie erzählen und was für eine filmische Übersetzung dann dieses doch sehr komplexe, geschichtete Projekt da kriegt. Und mein zweiter großer Lieblingsfilm der letzten Jahre ist Asteroid City von Wes Anderson. Ja,
ja, ich würde tatsächlich direkt an Poor Things denken, weil ich es da so spannend fand, erstmal wie fantastisch das einfach ist. Also es ist eine ganz beeindruckendes Szenenbild und ganz toll anzusehen. Und was ich daran so spannend fand, ist auch, wie eklektisch die eigentlich so auch mit den Zeiten umgehen und ja, wie die das zusammengesetzt haben, was für Elemente und teilweise auch wirklich sehr, sehr künstliche Hintergründe damit reingebaut werden und man aber durch den Verlauf dieses Films, durch diese Geschichte, akzeptiert man das einfach als gegeben. Also man ist einfach in dieser Welt und man versteht auch, dass es nicht unsere Welt ist. So sieht unsere Welt nicht aus. Aber man akzeptiert das, weil das ein stringentes Konzept ist. Und es macht total Spaß anzusehen.
Stimme ich voll zu, ja. Stimme ich voll zu. Bei Poor Things hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Mhm. Ja.
Gibt es denn überhaupt den Begriff, ich habe das ja vorher so gesagt, als gutes Szenenbild, kann man das sagen, gibt es das überhaupt oder wie würdet ihr das denn sehen?
Ja, das ist interessant, da können wir uns mal drüber unterhalten, was ist eigentlich ein gutes Szenenbild. Noch eine Sache vorher,
ja.
Du hattest so eingangs erwähnt, was ist denn das eigentlich, Szenenbild? Ja, vielleicht ist das an dem Punkt ganz gut, so du hast gesagt, ja, also ohne Szenenbild gibt es keine Sets. Ich würde noch ein bisschen weitergehen, das Szenenbild ist natürlich maßgeblich dafür verantwortlich, irgendwie, dass es überhaupt eine Welt gibt um das rum. So, eigentlich ist ja alles mehr oder weniger, was zu sehen ist, was die Kamera einfängt, auf eine Art Szenenbild. So, auch wenn man das jetzt, wenn das erstmal da so ein Fragezeichen dran macht, aber natürlich, wenn man jetzt sagt, man hat dann Drehorte gefunden oder es gibt so Locations, dann sind die über den Tisch der Szenenbildnerinnen, des Szenenbildners irgendwie so gegangen und sie sind diskutiert worden, an welchen Orten. Das ist natürlich auch eine Entscheidung und hinter der Entscheidung steht natürlich, in welcher Welt will man das erzählen. So, also jetzt im Unterschied zu Sachen, die vielleicht so wie bei Poor Things großenteils im Studio entstanden sind, wo es so klar ist, dass es da sehr viel gebaut wurde, gibt es ja auch andere Filme, die sich erstmal so ganz normal anfühlen oder so, dann okay, sehen jetzt da einen großen Sonnenuntergang oder so einen großen Abendhimmel und so eine Landschaft oder sowas, in dem man ist. Aber das ist auch eine bewusste Entscheidung, um dieser Geschichte, die ja zu uns als allererstes in so einem Skript kommt. Also die ist ja Text.
Mhm.
So, und dann Szenenbild ist eigentlich die Übersetzung von Text irgendwie in Bild. Und mit der Kamera wird es dann eigentlich eingefangen und festgehalten und natürlich weiter mit der Auflösung weiter bearbeitet und narrativ zugänglich gemacht über und im Schnitt natürlich dann auch über den Rhythmus der Bilder, die zu uns dann gelangen und über das Framing selbstverständlich, was die Kamera dann irgendwie genau zeigt. Aber alles, was die Kamera sozusagen dann eben auch zeigt, ist irgendwie Szenenbild. Also diese Übersetzung von Text in Bild, das liegt irgendwie beim Szenenbild, bei der Szenenbildnerin, beim Szenenbildner. So, das ist so, also wenn wir jetzt so auch überreden, was sind so unsere Lieblingsfilme oder was hat uns so beeindruckt oder wie sieht unser Beruf aus, dann ist das vielleicht ganz gut noch so mitzudenken, dass es echt viel ist. So.
Mhm.
Genau, also.
Ja. Ja, eigentlich so, wir gestalten eigentlich so einen Look von einem Film am Ende, ne? Also so wirklich. Wir machen die Bilder, also vielleicht alles, was zumindest nicht der Schauspieler und das Kostüm und vielleicht manchmal das Licht noch dazu kommt. Aber wir haben eine sehr große Bildgestaltungsfläche auf jeden Fall. Ja.
Eine große Bildgestaltungsfläche, ein großes Worldbuilding oder so ein Weltenbau, Geschäft oder Beschäftigung ist es irgendwie auch. Genau. Und dazu kommt, klar, wir machen das nicht alleine. Und das ist vielleicht ein großer Unterschied zu anderen Berufen, zu vielleicht einem zu einer Künstlerin oder einem Künstler, der weitestgehend vielleicht in seinem Studio oder auch alleine oft arbeitet oder so, oder das maßgeblich dirigiert, was er macht. Wir arbeiten immer mit anderen Gewerken, anderen Departments, anderen Mitspielern so zusammen. Wir spielen eigentlich so ein bisschen Orchester. Mhm. So. Mhm. Also jetzt nicht im Sinne von den Dirigenten jetzt mal weggelassen, so. Einer muss natürlich ein bisschen auch führen, aber vielleicht ist der Dirigent eben auch ein Mitspieler sozusagen. Also ich sehe das jetzt gar nicht so hierarchisch so.
Ja,
so. Frontal ist der Dirigent und der Rest ist Orchester. Nee. Ich sehe das eher so, wir sind eine Runde sozusagen, eine zirkuläre Anordnung von Leuten, die alle das zusammen machen. Mhm. Und in der Anordnung, und das ist besonders, finde ich, das ist besonders zu anderen Berufen. So weil keiner kann es eigentlich alleine. Ich glaube, der Regisseurinnen oder Regisseure, Kameraleute, Kameramenschen, so, Szenenbildnerin auch nicht. Also wir können das nur zusammen machen. So insofern. Aber da, glaube ich, spielt Szenenbild dann doch eine große Rolle.
Ich finde diesen Gedanken ganz schön, dass es halt dieses Übersetzen von dem Geschriebenen ist. Weil da gebe ich schon recht, am Ende ist es ja genau das, dann diesen Raum zu schaffen und dann halt, weil das entscheidet ja erst überhaupt, wie der Look ist, in welche Richtung überhaupt die Geschichte, die geschrieben ist, halt sich dann bildlich halt weiterentwickelt. Ne? Und das ist natürlich eine super Analogie. Ich wollte es eigentlich nutzen jetzt gerade, um diesen Bogen zu machen zum eben was gutes Szenenbild, weil das ist, glaube ich, jetzt gerade ganz passend, weil da frage ich mich, gibt es denn schlechtes Szenenbild und merkt man das dann auch, weil, also außer vielleicht, wenn es nicht kohärent ist, wäre das vielleicht ein Bild, eine Bezeichnung für schlechtes Szenenbild? Und merkt man das dann auch? Oder würde man einfach nur sagen, der Film ist, naja, irgendwie fühlt sich der Film nicht richtig an, aber ich glaube, auf dem Szenenbild würde man jetzt nicht sagen, na gut, aber es liegt wahrscheinlich an der Gestaltung der Räume oder so. Weiß ich nicht. Das ist jetzt nur vielleicht eine offene Frage.
Das ist interessante, interessante Diskussion eigentlich, was ist ein gutes Szenenbild oder ein nicht so gutes Szenenbild. Was würdest du sagen, Jessie?
Ich glaube, es gibt ja, also wir haben ja so ein bisschen die Bürde generell, unser Department, dass man manches Szenenbild als gutes Szenenbild sofort erkennt. Ne? So ist es, oh, das ist was ganz Fantastisches, das ist Wes Anderson, das ist Hollywood, das ist ein tolles, großes Filmset, das ist was Historisches. Und da erkennt man es sofort und bei anderen Filmen nicht. Und ich finde aber nicht, dass das in irgendeiner Form gut oder schlecht ist, sondern eigentlich kann man auch in vielleicht zeitgenössischen, sehr realistischen Filmen trotzdem ganz toll subtil miterzählen. Und da passiert auch ganz viel, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht sieht, aber auf den zweiten oder vielleicht unterschwellig spürt. Und ich glaube, ein gutes Szenenbild macht es vielleicht aus, wenn es das Richtige für das Projekt ist. Das heißt, man fragt sich eigentlich, was braucht diese Geschichte und wie erzählen wir das, diesen Kern dieser Geschichte visuell. Und wenn man das schafft, dann ist es ein gutes Szenenbild. Eigentlich am Ende des Tages, egal wie das dann aussieht. Sondern ich glaube, diese Fragestellung ist, glaube ich, am Anfang sehr wichtig. Was braucht es denn eigentlich?
Stimme zu. Ja, wenn man jetzt so guckt, dann denkt man, ja klar, so, das ist jetzt ein tolles gebautes Set und so, aber das ist noch nicht unbedingt das Qualitätsmerkmal, ob das ein gutes Szenenbild ist. Ich gebe dir völlig recht, dass vielleicht ein gutes Szenenbild sogar ein unsichtbares ist oder nein, kein unsichtbares, oder es ist ja was Visuelles, aber eins, was sich gar nicht so in den Vordergrund spielt, sondern was so die Geschichte unterstützt und das Gefühl total gut unterstützt sozusagen und eigentlich was man so annimmt, was man so, wo man gar nicht drüber nachdenkt.
Mhm. Ja, was man wahrscheinlich nicht mehr hinterfragt ab einem gewissen
Moment. Was man gar nicht hinterfragt, was sich gar nicht so in den Vordergrund spielt, so, sondern einfach da ist.
Mhm.
So, und so seine unhinterfragte Existenzberechtigung hat und um die Figuren so eine, ne, die Figuren haben ein Kostüm immer so, das ist vielleicht so der erste Layer sozusagen, um so in so eine Rolle zu kommen oder so eine Geschichte erzählen. Der zweite Layer ist ja eigentlich wie so ein Raumanzug oder sowas um die Darsteller herum. Und wenn der so schlüssig ist und so selbstverständlich eigentlich daherkommt Und dann, wenn man beim genaueren Hinsehen, merkt man aber, wie viel Aufwand eigentlich dahinter steckt, genau dahin zu kommen. Und wie viel ästhetische Entscheidungen und bewusste ästhetische Entscheidungen, wie gemacht das auch alles ist. Das würde ich sagen, das könnte tatsächlich, das könnte eine so eine Definition sein, was so ein gutes Szenenbild eigentlich ist, ja.
An welcher Stelle kommt ihr an die Produktion? Das wäre, weil das frage ich mich gerade, weil auch wir haben ja gerade so ein bisschen die Wichtigkeit rauskristallisiert. Das stand ja nicht zur Debatte, aber jetzt nochmal zu fragen, wann kommt ihr denn so regulär an eine Produktion heran? Und dann wäre die nächste Frage darauf folgend vielleicht auch, ist es früh genug oder braucht es eigentlich noch mehr Zeit? Aber erstmal, genau, wann ist es denn jetzt so standardmäßig, dass ihr dann gefragt werdet, mit an einem Projekt dazu zu stoßen?
Also in der Regel ist es so, dass es ein Skript gibt. Und das, darüber sind wir ja auch total dankbar, dass es dieses Skript schon gibt und jemand zuschüttet und einmal so ein...
Ich habe eine Idee.
Genau, ja, ja, also jemand hat eine Idee, so, genau. Also beim Kreieren dieser oder zustande kommt dieser Idee sind wir meistens nicht dabei. Manchmal vielleicht, manchmal so. Aber es gibt diese Idee. Und manchmal, und je nachdem, diese Idee ist dann schon mehr oder weniger ausformuliert. Und es gibt so ein Ideenbaugerüst. Und das ist so ein Skript. So, da steht, da ist schon mal sowas, so ein Gerüst aufgebaut, irgendwie so. Das ist aber noch ganz nackt und das besteht aus Worten. Da ist noch nichts zu sehen eigentlich so, ne? Das ist Text. Und dann kommen wir irgendwann dazu. So, und an welchem Punkt kommen wir dann dazu, wenn es dieses Baugerüst schon gibt? Also ich habe einen Film gemacht mit Wim Wenders, da war dieses Baugerüst eigentlich nur auf dem Erdgeschoss erstmal da oder noch nicht mal, weil er wollte mit einem Open Script sozusagen arbeiten. Und das war natürlich auch eine tolle und eine große Herausforderung. Wie geht man eigentlich als Szenenbildner mit einem Open Script um? Weil ich war natürlich gefragt, auch dieses Baugerüst sozusagen weiter mit entstehen zu lassen, indem man schon bei dem, was wir vielleicht so Worldbuilding nennen, mitwirkt. So, und dann auch da sozusagen irgendwie Vorschläge zu machen, wie kann die Geschichte weitergehen? Wie kann die Geschichte, an welchen Orten kann sie weitergehen? So. Das war total spannend. Insofern würde ich sagen, also mein Rat wäre, die Szenenbildnerinnen so früh wie möglich immer dazu zu holen als Partner, weil die können, ja, die können eine ganze Menge tollen Input, sowohl für die Kreativen, sowohl für die Drehbuchschreiberinnen, Drehbuchschreiber geben, wie für Regisseurinnen, Regie geben, für Bilder geben, für Produktion geben. So, also wo findet dann letztlich auch was statt? Wo geht man hin? Logistisch sozusagen, in welchem? Wie verortet man die Welt? Baut man sie? Findet man sie? Oder so. Das sind ja wichtige Sachen auch dann produktionstechnisch. So, das kann zusammen mit der Szenenbildnerin, Szenenbilder kann das gut entwickelt werden, oder? Also so.
Genau, Jessie nickt schon ganz fleißig.
Genau, also ja, ich würde dem absolut zustimmen. Also je früher, desto besser. Ich zum Beispiel komme in so ein Projekt auch wahnsinnig gerne mit einem großen Fragekatalog erstmal. Also vor mir haben da ja schon Leute dran gearbeitet, die erstmal mehr wissen als ich. Und dann komme ich an und frage erstmal ganz viel und möchte erstmal herausfinden, wie sehen denn die ganzen Menschen gerade diese Geschichte? Und eigentlich ist es so, dass wir dann weitere Fragen. Also wir gehen eigentlich noch tiefer rein in die Geschichte. Und ich glaube, das ist das Tolle, wenn man ein Szenenbild ganz früh dazu holt, dass man nochmal so einen anderen Blickwinkel und so eine andere Tiefe da rein bekommt und so, ja, eigentlich erstmal Fragen entwickelt und dann Antworten entwickelt. So, also wirklich so, ne, wie der Hauptcharakter, wie lebt er, wie ist der aufgewachsen, was macht er so den ganzen Tag, wie sieht diese Wohnung aus? Und das sind so Fragen, für die braucht man ein bisschen Zeit. Und deswegen ist es schön, wenn sowas irgendwie früh passiert und alle nochmal so ganz, ja, nochmal so reingehen können in diese Psychologie eigentlich dieser Geschichte.
Das ist ganz wesentlich, ja. Genau. Also was du sagst, dass man so Fragen stellt und dann irgendwann Antworten daraus entwickelt, das würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, diese Antworten könnte man auch Visionen nennen. So, irgendwie würde man mich sagen, Szenenbildnerinnen sind eigentlich Visionärinnen, weil die eben maßgeblich auch da im Team, im Orchester mit, aber das ist eigentlich so die der Hauptpart beteiligt sind, eben diese Vision auch so. Und Vision hat ja schon ein bisschen was visuell drin, das Wort schon an sich so, eben genau an dieser Stelle der Visualisierung der Geschichte mitzuwirken und eben diese spezifische, der Geschichte angemessene oder die Geschichte am besten reflektierende Visionen zusammen zu erschaffen, eben als eben genau diese visuelle Antwort zu geben auf die Fragen, die man zu dem Gerüst, zu dem Text hat oder so, ja.
Und unterscheidet sich das dann so auch vielleicht von den, also der Art des Ergebnisses? Also ich will darauf hinaus, es gibt Filme, die opulenter sind, es gibt fantastische Filme, es gibt, du hast es schon vorher gesagt, zum Beispiel auch Filme, die sehr an unsere Jetztzeit, ne, gebunden sind. Das heißt, der Aufwand ist natürlich ein anderer, wenn es jetzt Setbau ist und was auch immer, aber auch einfach die, was da entwickelt werden muss. Oder ist es überhaupt so? Das ist genau meine Frage vielleicht auch. Also ist es unterschiedlich, der Aufwand, den ihr da einstecken müsst, oder ist es am Ende dasselbe? Weil am Ende muss ja, weil ihr gerade von Visionen spricht, deswegen kam ich gerade drauf, ist es am Ende derselbe Aufwand, weil, ich meine, ob danach ein Setbau gemacht werden muss, ist ja eine andere Geschichte, aber erstmal so dieser Weg dahin.
Also ich denke mal, wenn man jetzt wirklich von sowas wie Worldbuilding ausgeht und man einfach eine neue Welt erschafft, ist das schon nochmal was anderes, als wenn man sich an der real uns umgebenden Welt bedient. Erstmal so. Aber grundsätzlich sind das ähnliche Abläufe, die man durchläuft. Also, weil man ja dann doch irgendwie eine Geschichte einbettet in eine Welt, wie auch immer die aussieht. Und das sind ähnliche Steps.
Würde ich auch sagen, ja. So, es ist ähnlich, aber jede Geschichte braucht auch die eigene Welt. Egal, so, und dann ist vielleicht das auch dann immer ein bisschen, der Prozess auch ein bisschen unterschiedlich, weil das heißt natürlich auch, wie man dann dahin kommt, diese Vision für diese Welt zu finden, zu gestalten, ist jedes Mal auch ein bisschen unterschiedlich. Das macht aber diesen Beruf so interessant. Das macht diesen Beruf so interessant und auch so spektakulär eigentlich, weil jede neue Geschichte braucht irgendwie eine neue eigene Welt. So, ja. So, es ist aufregend. Also eine Schublade gibt's nicht, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Märchenfilm, dann machen wir mal die Märchenschublade auf und das sieht jetzt so und so aus. Nein, nein, man muss das jedes Mal neu erfinden. Also das ist auch eine Herausforderung. Das ist manchmal auch anstrengend so, aber das ist genau das Tolle. Also das ist das so.
Ja, weil du gerade auch von Schubladen
sprichst. Das Elixier vielleicht von dem.
Also weil du gerade von Schubladen sprichst, ich meine, die Branche ist ja auch voll von Schubladen, auch wenn es jetzt um Genres geht etc. pp. Und da frage ich mich gerade, ist es bei eurer Arbeit auch so, dass ihr in Schubladen gewisserweise gesteckt werdet mit, na, du hast ja solche Filme schon oder solche Projekte gemacht, deswegen gehe ich von aus, dass du eher Fantasy machen kannst, oder ist es da nicht so beim selber theoretisch gesehen, genau wie du sagst, ich fand es ja auch ganz schön, wie du es gerade gesagt hast, könnt ihr alles erschaffen, ne? Aber ist es denn auch so, dass ihr dann auch alles erschaffen dürft, oder ist es dann doch so, weil das, was man davor gemacht hat, dann eher gedacht wird, okay, dann schafft die Person eher das.
Ja, es gibt ja immer es gibt immer diese Schubladenneigung, auf den Schubladenstrang zu gucken, aber also ich habe eigentlich versucht, wenn man jetzt so, ich habe versucht, Projekte zu machen, die wirklich unterschiedlich sind. Weil genau das für mich der Reiz war, eben mit einer anderen Geschichte auch wieder anders zu denken und irgendeine andere Welt zu erschaffen und auch da zwischen den Genres mich ein bisschen zu bewegen. So, das wollte ich unbedingt erleben, das wollte ich unbedingt ausprobieren. So, ich habe mich eigentlich so selber ja immer interessiert, war nicht in diesem Schubladenraster selber zu stecken oder so wahrgenommen zu werden.
Okay.
Mir fällt Sarah Greenwood noch eine britische Kollegin, die den Barbie-Film designt hat und die vorher ganz viele historische Filme von der BBC ausgestattet hat und dann auch das Genre eigentlich komplett wechselt, weil Barbie ist ja eigentlich fast auch schon ein bisschen komödiantes Sci-Fi-esque, währenddessen ihre anderen Arbeiten irgendwie durchaus verschieden oder versatile sind. So, das jetzt gucke ich natürlich auch gerne so. Also das ist natürlich auch, weil mich das interessiert, zu springen eigentlich in den oder versatile zu sein. Sozusagen in der Arbeit interessiert mich das auch bei Kollegen. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst.
Also ich glaube, das passiert schon, dass Leute wieder angefragt werden für ähnliche Projekte, weil man sozusagen was sieht und sich denkt, oh, das könnte auch zu meiner Geschichte passen. Und ich glaube, da ist diese kleine Krux drin, das müssen wir erstmal rausfinden, ob das passt. So, also gemeinsam. So, und ich glaube, dass es natürlich schön ist, wenn man schon mal sieht, okay, das passt, das geht in eine Richtung, die ich mir auch vorstelle, jetzt also als Regieperson zum Beispiel. Aber am Ende des Tages ist es ja wirklich dieser Prozess, der einfach dieses Szenenbild ausmacht. Und man weiß am Anfang immer noch gar nicht, wie dieser Film aussehen wird. Und und ich glaube schon, dass es Szenenbildner und Szenenbildnerinnen gibt, mit Sicherheit mit einer Handschrift. So. Aber ich glaube, das ist je nachdem, was es dann halt braucht für ein Projekt.
Wie sieht denn, also das heißt, wenn ihr kriegt jetzt ein Projekt auf den Tisch, ne, und habt auch Lust drauf hoffentlich und wollt es auch mit umsetzen. Wie geht ihr denn an eure Arbeit ran? Also wo fangt ihr an? Wo ist der Startpunkt für euch? Habt ihr ein Buch, wo ihr anfangt reinzukritzeln oder genau?
Ja genau, da würde ich mich mal kurz rückzubeziehen auf das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Ich komme mit meinem Fragekatalog an.
Ja.
Ich lese das erstmal und erstmal für mich alleine und mache mir Gedanken irgendwie, was interessiert mich denn jetzt gerade da dran? Was sind denn jetzt gerade so Punkte, die wo sich Fragen auftun? Und mit diesen Fragen gehe ich eigentlich zur Regie und zur Kamera und stelle erstmal diese Fragen, höre mir erstmal ganz viel an. Eigentlich höre ich mir erstmal an, was die zu erzählen haben. So. Und dann kommen wir eigentlich ins Gespräch. Und wir finden eigentlich erstmal eine gemeinsame visuelle Sprache oder generell erstmal eine gemeinsame Sprache. Und dann eine visuelle Sprache. Und dann gehe ich eigentlich in eine Bilderrecherche. Also, dass man auch was drüber zu reden hat. Ganz, ganz haptisch irgendwie über Bilder spricht. Und also man findet eine gemeinsame Sprache. Ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt.
Ja, genau. Das geht mir ähnlich. Genau. Geht mir ganz ähnlich. Und das ist auch schön definiert. Ja, man fängt an, miteinander zu kommunizieren. Und irgendwann verlässt man auch das Terrain der verbalen Sprache und fängt an, visuell miteinander zu kommunizieren. Und um das stattfinden zu lassen, muss man, da fängt jetzt unsere Arbeit an. Mhm. Weil das müssen wir jetzt weitgehend sozusagen, das müssen wir forcieren. Dass das passiert. Und das passiert genau wie Jesse das beschreibt irgendwie. Das passiert mit, wir bringen ziemlich viel Bilder mit. So, und so, ich fange schon auch dann, während ich das erste Mal so ein Skript lese, passiert es natürlich auch, dass man schon so bestimmtes, ja, da passiert was. Da in der kleinen eigenen Leinwand, die man da im Kopf hat oder so, da flackert dann ab und zu schon mal was und so. Das versuche ich auch so ein bisschen festzuhalten. Das muss nicht immer richtig sein und das muss auch nicht sein, was vielleicht sich durchzieht, aber das sind so die ersten Anfänge von sowas wie einer visuellen Kommunikation darüber. So, das bringe ich dann auch mit. So, also da. Und natürlich bin ich auch neugierig, was bei den anderen so flimmert. Manchmal flimmert ja auch was. Mehr oder weniger so. Manchmal sind wir auch wirklich gefragt, sehr viel dann flimmern mitzubringen sozusagen und das Ganze eben, ja, dieses zum Lodern zu bringen, diese zum Vibrieren zu bringen, in eine Frequenz zu kriegen, diese visuelle Sprache.
Was ist euch lieber? Also wenn es bei der anderen Seite extrem flimmert, also mit Flimmern meine ich in dem Sinne, dann halt eigene Vorstellungen schon hat und schon so eine Richtung irgendwie vorgibt, oder wenn man sagt, okay, wir haben wirklich ein weißes Blatt in gewisser Weise, was wir befüllen dürfen, gib mir mal was, oder ist es da vielleicht auch wieder die Mischung am Ende, die es ausmacht? Gibt es da, wenn du gerade sagst, ihr habt ja schon beides vielleicht auch schon mal gehabt? Das ist auch jeder unterschiedlich bestimmt, ne? Aber deswegen, ist ja eure Meinung.
Also ich würde nichts als gut oder schlecht davon betiteln. So, das sind erste Gespräche und das findet man ja dann raus. Man schaut auch erstmal eigentlich, ob das passt, ob sich die Vision irgendwie so, also ob man eigentlich das Gleiche in dieser Geschichte sieht. Das ist erstmal das Erste. Möchte man zusammenarbeiten? Möchte man diesen Film zusammen machen? Und dann ist es eigentlich so ein bisschen, ja, vielleicht nicht egal, aber es ist, ich glaube, wir können damit umgehen, so egal was auf der anderen Seite erstmal passiert. Und
ich glaube, so eine Neugierde ist gut. Und die Neugierde schließt dann beides eigentlich ein. Ne? Die Neugierde schließt natürlich auch ein, irgendwie bestimmte Vorstellungen irgendwie der anderen irgendwie mitzukriegen und das auch, manchmal erschließt man die sich ja auch, die kennt man ja vielleicht gar nicht oder so. Das ist auch eine totale Bereicherung, wenn es so einen Input gibt. Und die Neugierde natürlich auch irgendwie ein Blank Page zu füllen, ist ja genauso wichtig und so dieses Abenteuer so. Ja, beides. Ist, also da, ne, eingangs, wir haben so dieses orchestrale Miteinander oder so, ist es natürlich auch total spannend mitzukriegen, was sich jeder eigentlich so vorstellt und zusammen zu gucken, wie visualisiert sich die Geschichte. So, ja.
Ist da der finanzielle Rahmen schon ein Thema oder ist der in dem Prozess, in dem Status des Prozesses noch gar kein Thema? Also, dass dann die Produktion ja auch schon vielleicht Vorgaben hat von, was überhaupt möglich ist. Wir sagen, wir möchten jetzt einen Science-Fiction-Film in einem Raumschiff drehen, dann kann man natürlich jetzt da anfangen zu schöne Ideen sich zu überlegen und das ist ja auch richtig. Ist denn in dem Prozess denn schon jemand oder irgendwie eine Zahl schon im Raum, wo man sagt, okay, aber wir haben halt diesen Raum, weil du auch von der Architektur kamst gerade, deswegen kam ich gerade auf diese Frage, wo ja da schon eher wahrscheinlich klar ist, was da, was abgesteckt ist, ne, was man halt machen kann. Wie ist es jetzt hier bei euch?
Das spielt schon eine Rolle.
Mhm.
Das spielt eine Rolle, aber trotzdem muss man jetzt auch am Anfang, wir reden jetzt ganz am Anfang immer noch, mhm, ne? Wie geht's denn eigentlich los? Also wie fängt man an, bestimmte Bilder auf dieses Gerüst jetzt mal zu hängen oder so? Da finde ich, muss man sich auch kurz nochmal frei machen davon.
Ja,
man darf da auch ein Bild draufhängen, was jetzt erstmal nicht unbedingt mit dem Finanzrahmen da zusammenhängt, weil ich denke immer, es gibt verschiedene Sachen, sowas zu umzusetzen und zu übersetzen. Und möglicherweise ist da auch erstmal ein sehr teures Bild oder so, hat aber eine Möglichkeit und hat Einfluss, das zu verarbeiten und dann auch in das finanzielle Gerüst, was es ja eigentlich immer gibt.
Mhm.
Klar, das spielt eine Rolle. Also kann man alles im Studio bauen oder so, oder kann man nicht alles im Studio bauen? Das ist eine Budgetsache, die man eigentlich auch von vornherein so ein bisschen weiß.
Mhm.
So. Und dann findet man auch raus, was muss man aber vielleicht, was gibt es überhaupt nicht, was muss man dann auch so machen? Und dann muss man natürlich auch bestimmte Fragen, und dann hat man eben eine Schnittstelle mit der, mit dem produktionellen Teil der Produktion, muss man auch sagen, hier brauchen wir aber ein bisschen was, hier brauchen wir ein bisschen Budget. Insofern ist man natürlich eben nicht nur am Anfang beteiligt, die Bilder aufs Gerüst zu hängen, sondern eben auch diese finanziellen Fragen zu stellen. Habe ich auch schon gesagt, am Anfang auch die ganze Logistik ein bisschen mit der Produktion zu entwickeln. Das ist auch eine wichtige Partnerschaft sozusagen. Wie geht es eigentlich sozusagen? Wie passt man in den Finanzrahmen?
Genau, da bist du schon gleich beim nächsten Punkt. Das heißt, jetzt habt ihr den ersten Schritt gemacht, ne? Habt euch frei austoben können, hoffentlich, gemeinsam natürlich. Und es gibt ein Konzept und wir kommen näher an die Produktion. Das heißt, du hast gerade davon gesprochen, Abstimmung mit der Produktion, logistisch, was ist möglich, wo, was brauchen wir, um das umzusetzen. Das heißt, dann seid ihr wahrscheinlich auch sehr eng mit der Produktion dann in dem Moment zusammen, ne? Und arbeitet da Konzepte aus, die dann halt umgesetzt werden können. Also was passiert danach? Also genau kurz vor der Produktion.
Ja, da fängt eigentlich der Rest des Art-Departments an zu arbeiten.
Perfekt. Vielen Dank. Weil das hatten wir kurz am Anfang angefangen gehabt, zu eurem Department oder zu dem, was ihr macht, gehört ja mehr als, also genau wie gesagt, Art Department, ne, und vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Kostümen zum Beispiel, ne? Also was würde man denn als wirklich alles unter das Thema Set Design stecken eigentlich an verschiedenen Departments, Personen etc. oder Berufen?
Ich hätte eine Sache zuletzt.
Ja, sorry.
Think Tank. Also mit wem redet man dann und
ja,
so? Man redet eigentlich mit allen, ne?
Ja.
Man redet sowohl mit Kameramenschen, mit Regisseurinnen, mit Produzentinnen, ja, und so weiter. Ja. So, das ist eben genau dieses Togetherness oder so, dieses kollektive Machen dieses Films. So. Das ist auch immer in der Vorbereitung so. Also im besten Falle ist es, und das habe ich auch schon so erlebt, das war immer sehr fruchtbar, man sitzt so Think Tank-mäßig zusammen und entwickelt das so, weil da kommen jedes Department, jede Position hat natürlich einen bestimmten Blick drauf auf diese Geschichte und dann kann man das eigentlich super so zusammen zu entwickeln. Okay, so, jetzt. Und jetzt können wir mal zu, das kannst du ja, oder? Art Department.
Das Art Department.
Was ist eigentlich das Art Department?
Genau, also wir haben ja jetzt immer über die Szenenbildperson gesprochen. Und die macht das Ganze ja nicht alleine, sondern da fangen dann ganz viele andere Menschen noch an zu arbeiten. Und das ist immer, also ich würde sagen, das funktioniert so, je größer die Produktion, desto mehr Menschen sind im Art Department. Und desto spezifischer wird auch deren Aufgabe. Und je kleiner das Art Department, desto mehr macht man vielleicht, da haben ein bisschen mehr Aufgabenbereich. Also das ist sehr unterschiedlich, wer da so mit dabei ist. Und das ist auch für jedes Projekt unterschiedlich. Ne? Also es gibt, hat man Studiobau oder hat man keinen Studiobau? Da fängt das schon an, wie man da so braucht.
Ansonsten kann man so generalisieren, dass es vielleicht so drei große Bereiche gibt in diesem Art Department. Und das hat ein bisschen was zu tun auch, und das ist vielleicht ein bisschen ähnlich mit der Architektur auch. Es gibt sowas wie eine Planungsabteilung eigentlich. Das ist vielleicht so das, was man so Art Director dann auch nennt und Set Designer nennt. Das sind die Menschen, die dann zeichnen und planen, auch mit kalkulieren so und ganz stark diesen planerischen Blick auf die Sache haben. Dann gibt es so einen Bereich, der nennen wir Set Decoration. Set-Dekorateurinnen beschäftigen sich dann eher mit Oberflächen, Möbeln, Stoffen, Vorhängen. Und dann gibt's den Bereich irgendwie, der heißt Props. So. Und dann gibt's den Prop Master oder Prop Menschen, der dann dafür zuständig ist, eigentlich nochmal das Skript ganz genau zu lesen, welche Items in diesem Skript haben direkt was zu tun mit der Inszenierung und mit den Schauspielern. Und die versuchen dann das sozusagen irgendwie zu organisieren. Und das ist auch ein großer Teil und ein sehr, sehr wichtiger Teil. Der ist dann nachher auch mit dem Drehplan stark verknüpft und der ist auch ganz stark mit der Inszenierung, mit der Regie und teilweise mit den Schauspielern verknüpft. Zum Beispiel, wenn es Essen gibt im Bild oder so, dann wird als erstes mal abgefragt, welche Allergien gibt es dann überhaupt? Und dann muss irgendwie ein Burger verspeist werden, der aber komplett vegan und ohne Getreide sein muss oder sowas. Und dann ist manchmal gar nicht so einfach. Da steht irgendwie so ein Burger drin und dann wird der Burger aber echt so. Also, und das, ja, es vielleicht klingt jetzt ein bisschen simplifiziert oder so, aber mit Requisite, Props oder so, das ist eben auch ein großer Baustein. Und jetzt sieht man dann schon, das sind auch so, wenn man über Maßstäbe nachdenkt oder so über Größen, dann gibt's eben so ein Bird's Eye vielleicht Abteilung, so ein Planungsabteilung, dann wird's so ein bisschen konkreter über die ganzen Oberflächen und haptischen Dinge, was auch ein Riesenbaustelle ist, weil die müssen ja auch da alle hinkommen, müssen irgendwie angeliefert werden, ausgepackt werden, katalogisiert werden, abgestrichen werden, was sich eingerichtet hat, müssen auch die richtigen sein, ne, so. Und dann gibt's vielleicht so, vielleicht sind die Items so ein bisschen kleiner jetzt, aber genauso wichtig, weil wenn man eben eine Großaufnahme von dem Burger jetzt bleiben wir mal dabei haben oder so, dann ist es halt super wichtig, wie, was der dann irgendwie kann und können muss, so. Ja.
Der Burger?
Zum Beispiel der
genau, und was ich glaube ich noch dazu sagen würde, ist, auf Deutsch heißt das dann Außenrequisite, also diese Prop-Abteilung, das ist die Außenrequisite. Das ist immer so ein lustiges Wort irgendwie, wenn man so denkt. Nee, die haben nicht was mit draußen zu tun, sondern das ist sozusagen die Vorbereitung. Und dann gibt es noch die Innenrequisite, das sind sozusagen unsere Stellvertreter von dem Art Department am Set. Das sind die, die sozusagen den Dreh betreuen mit diesen Props.
Genau, eigentlich ist es noch das vierte Department. Nämlich wie managt man jetzt eigentlich den Dreh, was ja irgendwie das Allerwichtigste ist. So, das Bild entsteht erst, wenn die Kamera sozusagen auch steht und an ist und man gut durchgucken kann. Dann entsteht das Bild. Und da sozusagen müssen wir auch dabei sein. So, und dann haben wir eben ein Team irgendwie, was irgendwie auch das Drehteam begleitet. So, genau. Ja. Also vielleicht gibt es noch Leute, die irgendwie sich überfragen, warum heißt es Außen und Innen in Deutschland so. In Amerika ist es immer nur Props so oder Props on Set, dann ist es irgendwie klarer. Dieses Außen und Innen kommt aus diesem alten Studiosystem, wo man eben im Studio dreht. Also man stellt sich jetzt vor, man ist noch in Babelsberg und dann gibt es eben den Requisiteur, der jetzt in der Stadt rumfährt und alles besorgt, was gebraucht wird. Und dann gibt's den Requisiteur oder Requisiteurin, die im Studio jetzt eben das Drehteam mit betreut und begleitet und so. Und die wird dann innen genannt. So. Es vermischt sich jetzt, ne, wir vermischen unsere Begriffe so ein bisschen fließend mit den englischen Begriffen, aber wenn jemand auf diese Begrifflichkeiten außen und innen stößt und sich fragt, hä, wieso denn, dann muss man sich historisch darin erinnern, wo das eigentlich herkommt, ja.
Ich frage mich gerade logistisch, wie das Ganze aussieht. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast gerade ein Projekt mit Wim Wenders angesprochen gehabt, dann mietet man sich Lagerhallen an, wo man die ganzen Sachen reinbaut, reinpackt und dann, wenn man sie braucht, dann da wieder abholt? Oder gibt es da, also wie kann ich mir das vorstellen? Also was für ein Aufwand denn da so im Hintergrund nochmal passiert?
Also für zum Beispiel in Namibia haben wir gedreht mit Lars Kraum und den vermessenen Menschen und da haben wir ein richtig großes Warehouse angemietet dafür. Das war unser Set-Decoration-Lager und Requisiten-Prop-Lager und da gab es auch dann eine Position, weil es war so groß, das muss ja auch irgendwie gemanagt werden. Da muss man wissen, was geht rein, was geht raus sozusagen. Es muss auch ordentlich gelagert werden. Dann gab es einen Store-Manager. Sozusagen. Das gibt es dann bei, wenn Projekte in einer gewissen Größenordnung stattfinden, dann braucht man genau diesen Prop oder Set-Deck Store. Also in Namibia war es so, wir hatten eben ganz viele Sachen aus Südafrika auch mitgenommen und dort versammelt und auch immer versucht, immer wieder zu verwenden. Deswegen war das so ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, war dieser Store, also dieses große Lager, große Fabrikhalle, war neben dem Costume-Workshop. Die hatten auch einen riesigen Workshop sozusagen. Wir waren so zwei Fabriken eigentlich nebeneinander, weil die hatten auch so wahnsinnig viele Kostüme, so viele Komparsen und so weiter. Da hatten wir einen ähnlichen Aufwand auch an Raumbedarf. So, ja, diese Logistik steckt dahinter. Also das wird natürlich eine ganze Menge Leute arbeiten im Art Department. Es ist wünschenswert, dass die alle einen Arbeitsplatz haben. Dafür wird dann auch gerne was angemietet, ein Produktionsbüro, ein Art Department Büro, wo man erstmal schlichtweg arbeiten kann und dann muss man Sachen teilweise eben lagern. Ja, genau. Ja.
Gab es denn irgendwas, weil du hast gerade von dem Burger gesprochen, ich hänge noch beim Burger. Gab es denn irgendeine Requisite oder irgendeinen Prop, wo ihr wirklich dran knabbern musstet in eurer Vergangenheit, bei euren Projekten? Habt ihr da ein Beispiel für mich, irgendwas?
Ihr hatten einen Lügendetektor. Jetzt von dem Burger mal weg, weil der Burger ist vielleicht eben ein bisschen zu simpel, ja. Also in dem Dangerous Method von David Kornberg, da geht es ja um C.G. Jung und Sigmund Freud. Und C.G. Jung arbeitet mit so einer Art, frühem Lügendetektor, um bestimmte psychologische Reaktionen irgendwie von den Patienten nochmal als körperliche Reaktion aufzuzeichnen in so körperelektronischen Spannungszuständen. So, und dieses Gerät, das gab es tatsächlich, aber das musste irgendwie so funktionabel gemacht werden für den Dreh, dass es funktioniert. Also musste komplette Recherche machen, wie das eigentlich aussieht, wie das funktioniert und wie es praktikabel zu machen. Das war eigentlich fast eine nahezu identische Rekonstruktion. Und das war auf dem Arbeitsplan des Requisiteurs da, der Prop-Abteilung. Also so kompliziert kann es nämlich dann werden. Also ne, die Schauspieler haben direkte Interaktion mit diesem Gerät. Es hat einen großen Einfluss auf die Inszenierung, auf das Timing überhaupt von der Szene, auf die einzelnen Bausteine. Was passiert da eigentlich so? Das war auch dem Scriptschreiber jetzt nicht ganz so klar, außer dass dieses Gerät dort verwendet werden soll. Das war eine komplexe Geschichte. Also da musste man nach Zürich ins Archiv fahren, irgendwie das richtig komplett recherchieren, Fotos rausfinden irgendwie und das eigentlich nachbauen, nachrekonstruieren. Ja, das war ein a very difficult one. Ja.
Dazu muss es wahrscheinlich auch akkurat sein, ne? Deswegen, klar, kann ich mir vorstellen. Hast du sowas, Jessie? Hast du einen Lügendetektor suchen müssen?
Nee, aber ich glaube, Technik allgemein ist immer so ein bisschen herausfordernd. Ich kann mich an einen Dreh mit sehr vielen Röhrenfernsehern erinnern. Und Röhrenfernseher sind gemein. Röhrenfernseher funktionieren an einer Stelle. Röhrenfernseher werden transportiert und Röhrenfernseher gehen nicht mehr. Das sind so manchmal Herausforderungen, mit denen wir uns so rumschlagen.
Ja, Technik, klar, wenn es jetzt so
ist. Alte Technik, genau.
Alte und auch neue. Auch Technik, die es noch gar nicht gibt.
Ja.
Ich habe einen Film mit Julie Delpy gemacht, My Zoe, und dort gab es einen Computer, der eine zentrale Rolle hatte, weil in der Mitte des Films nimmt die Hauptdarstellerin, also sie selber, Julie Delpy spielt die Hauptrolle, nimmt diesen Computer und knautscht ihn zusammen, wirft ihn sozusagen fast in den Papierkorb und der Computer entcrumbelt sich. Und an diesem Punkt im Film sollte auch klar werden, oh, das kann jetzt nicht unsere Zeit sein, das muss eine nahe Zukunft sein. Das hatte diese Rolle und der sollte natürlich die Verzweiflung irgendwie dieser Szene, also das war eine Verzweiflungstat eigentlich, diesen Computer so zusammen zu knautschen. Und dann mussten wir erfinden, wie geht es denn eigentlich? Ist es überhaupt technisch möglich? So, und dann, ja, es ist technisch möglich mit so einem Memory Alloy Prinzip vielleicht, dass sich bestimmte Metallstrukturen an bestimmte Umstände sozusagen wieder erinnern und auch wieder in die Form zurückgehen, so thermisch oder wie auch immer. Und dann haben wir so einen Computer sozusagen konzipiert und dann eine Form gefunden, wie man das im Bild darstellen kann. Am Ende war es ganz einfach, aber man musste erstmal dahin kommen. Man musste erstmal auch technisch sozusagen komplett analysieren, recherchieren, ist sowas überhaupt denkbar? Und wenn ja, wie? Und was bedarf es dann? Und wie designt man? Das hat viel Zeit gekostet und so. Das war auch ein Requisit, aber es war ein Requisit, was ich dann auch mitbetreut habe und was auch das Art Department mitbetreut hat, weil es war so, es war ein bisschen tricky. Es war klar, wenn das sozusagen zu viel Zeit in Anspruch nimmt, Frist in der Vorbereitung, dann leiden ja andere Sachen dazu. Ah, okay. Das musste man dann ein bisschen mit pflegen und hegen. Das Thema.
Ja. Und gab es da eine, da fällt mir gerade ein, irgendwie, weil ich meine, das hätte ja auch mit VFX gelöst werden können.
Es wurde es dann auch. Es war eine Mischung dann. Okay. Es war eine Mischung aus dem realen Ding, was die Schauspielerin Julie Delpy dann selber irgendwie auch handeln konnte, was man spielen konnte. Das ganze Encrambeln haben wir dann im CGI natürlich gelöst. Aber das Crambeln selber sozusagen, es war dann eine Metallfolie oder so, wie der Computer. Es war relativ simpel nachher dann so. Da sage ich manchmal, da erinnert es mich an Theater manchmal. Im Theater sind Sachen manchmal ganz, ganz einfach. So, und manchmal ist es interessant, die Sachen auch so einfach manchmal runterzubrechen und so nach der einfachen Lösung zu suchen. Und nicht gleich komplett VFX zu machen, so, sondern das war dann eine gute Schnittstelle, eine Mischung.
Ja. Ja, das menschliche Gehirn schafft da selber was hinein zu interpretieren, glaube ich, ganz gut. Das ist ganz spannend, was ihr sagt. Genau, wir kommen langsam zum Ende, weil die Zeit rennt, sehe ich gerade. Und deswegen können wir gar nicht mehr so viel erzählen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ich wollte euch nur schon vorbereiten, dass ich in diese Richtung gehe. Ich wollte nochmal fragen, ich meine, wir reden ja auch viel über Technologien, die sich verändern. KI und Virtual Production jetzt ja ganz, also vielleicht in Deutschland noch nicht so viel, aber wird auch immer mehr. Hat irgendwie Technologie, Veränderungen der Technologie irgendwie auch Einfluss auf eure Arbeitsweise in irgendeiner Art und Weise? Es kann interne Arbeit sein oder eben das, was man auch am Ende sieht vielleicht, zum Beispiel KI. Oder nutzt ihr sowas schon irgendwie? Und ja, wie sieht das da bei euch aus?
Wie geht's dir damit, Jesse?
Also ich habe tatsächlich im Film- und Serienbereich damit noch keinerlei Berührung gehabt. Ich habe tatsächlich durch meinen Master Berührung damit und habe Erfahrung mit KI da gesammelt und kann eigentlich nur sofern sagen, ich glaube, dass es man braucht davor keine Angst haben. Also ich empfinde das gerade nicht als in irgendeiner Form als eine Bedrohung, sondern eigentlich als ein Tool, was jetzt da ist und was, ja, wo eigentlich eine gewisse Neugierde ist, was kann ich denn damit machen? Und genau, einfach lernen, wie bediene ich das? So, also wirklich als Tool gerade zu verstehen.
Wie weit hast du damit zu tun? In welchem Feld?
Wir haben für eine Arte Konzertreihe im Planetarium KI Visuals erstellt. Für 360 Grad für die Kuppel. Und haben dann mit Midjourney Bilder generiert. Solche Sachen gelernt und das ist total toll. Aber da merkt man auch im Moment noch total, wo die Grenze auch von der KI ist. Also und wo eigentlich wir ins Spiel kommen. Weil wir haben eine Vision, wir haben ein Bild im Kopf, was eigentlich präziser ist als das, was die KI kann. Und die KI kommt eigentlich bis zu 90%, würde ich sagen, dahin. Und die letzten 10% schafft sie aber irgendwie einfach nicht. Oder es ist, ich kann es vielleicht noch nicht gut genug programmieren, aber das ist so meine Erfahrung damit gerade. Genau, und da merke ich ja, das ist einfach spannend, wie sich das entwickeln wird die nächsten Jahre. Aber ich finde es gerade einfach, ich gehe da mit einer Neugier dran gerade.
Das sehe ich auch so, ja. Mit einer großen Neugierde. Also wenn man jetzt nur an Digitalisierung oder computergeneriertes Entwerfen oder so denkt, das ist ja auch großer Bestandteil inzwischen unserer Arbeit geworden und auch ein tolles Tool, dass man irgendwie eben mit Digitalprogrammen zeichnet und nicht mehr mit der Hand. Insofern sind das auch technische Neuerungen, die wir versuchen irgendwie eben auszutesten. Inwieweit können wir sie mit benutzen sozusagen und als Werkzeug mit verändern. Und möglicherweise über das Nutzen des Werkzeugs werden sie natürlich auch, wird es Veränderungen sicher geben. Also so. Ich sehe es jetzt auch in der Verwendung auch so von, oder Erstellung von diesen, vielleicht auch ersten Bildern, von diesem Bildkatalog, den man mitbringt oder so, ist das sicher eine hilfreiche Geschichte. Bei der Concept Art kann das auch vermutlich mitspielen, sozusagen uns unterstützen. Vielleicht schafft es Veränderungen auch für den Concept Artist. Kann sein. Es ist ja was anderes, ne? Als ob man jetzt zeichnet oder so oder ob man promptet. Aber andererseits kann man natürlich die KI auch Vorschläge machen lassen aus dem Bilderarchiv, was man sich selber gesucht hat, sozusagen, und da austesten, was geht da und sich Möglichkeiten geben lassen, aber ich sehe es eigentlich immer noch so, dass man auch selber gestaltet und selber das sozusagen eigentlich führt, so, und das so nutzt und sich nicht benutzen lässt davon eigentlich so, ja.
Am Ende ist es ja trotzdem eine Einstellungssache, glaube ich, ne? So wie Sie auch gerade beide ansprecht, ne? Also wie geht man an das Thema, ne? Und wie nimmt man das, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das Werkzeug halt auch auf. Und wie schafft man es halt dann in seine Klaviatur mit aufzunehmen, wenn man so möchte, ne? Also das ist, glaube ich, in dem ganzen Filmkosmos eigentlich in jedem Bereich so ein bisschen so, ne? Man muss natürlich diesen ethischen Punkt, glaube ich, darf man auch nicht ganz vergessen, habt ihr nicht gesagt, so allgemein jetzt gesprochen, auch aus der Sicht Produktion, ne? Nicht jetzt einfach nur anfangen, irgendwelche Leute auszutauschen und sagen, ja, lass mal das Ganze nutzen zum Schreiben oder zum was auch immer. Aber wenn man es als Werkzeug sieht, glaube ich, ist es schon, wie ihr sagt, ein gutes Tool, um einfach zu unterstützen, ne? Um dass wir da auch vielleicht sogar weiter ganz andere Sachen machen können, weil wir einfach ein paar andere Schritte davor verkürzen können, ne? Und ich glaube, diese Verbindung ist ganz spannend. Du hast gerade auch Concept Artist genannt, ne? Und da wird sich, glaube ich, auch einiges ändern, ne? Gab es, wenn Storyboards angeht, etc. Oder Animatics werden ja auch ganz gerne mal gemacht, wo du einfach schon mal die Szenenabfolge irgendwie hast. Da kann man natürlich mit solchen Tools da ein bisschen, da ist die KI noch gar nicht so weit, aber mit anderen Tools da so ein bisschen vorantreiben. Das finde ich super spannend. Und ich habe noch zwei Fragen. Nummer eins ist, wie wird denn der Beruf oder euer Beruf denn in der Branche oder auch gesellschaftlich wahrgenommen, und habt ihr das Gefühl, die Wahrnehmung muss gestärkt werden für den Beruf?
Ja, ich bin immer wieder erstaunt, jetzt außerhalb der Branche, wie viele Leute gar nicht wissen, dass es Szenenbilderinnen und Szenenbilder gibt auf einem Film. Im Theater wissen es alle, gibt es einen Bühnenbilder, weil die sie wahrscheinlich zeigen zur Premiere, irgendwie so. Oder weiß nicht, da weiß man es. Beim Film weiß man es, wissen es viele, viele Leute nicht. Und das ist irgendwie schade eigentlich so, das ist ja eigentlich auch plausibel, dass irgendjemand eben dieses Szenenbild erschaffen muss, so. Das finde ich, wenn sich das nur ein bisschen mehr rumsprechen würde, fände ich das gar nicht so schlecht, weil alle konsumieren und gucken Filme und wissen aber darüber nicht Bescheid, das ist irgendwie sehr ganz seltsam, oder?
Ja, aber weil der Fokus da nicht drauf ist, ne? Also weil wir hatten ja vorher diese Unsichtbarkeit von einem guten Szenenbild gesprochen, also Unsichtbarkeit ist es nicht. Und man guckt eher auf dieses ganze große Ganze, und wenn, ist so ein bisschen wie der Ton manchmal. Also, ne, also jetzt, ich will es nicht vergleichen in dem Sinne, aber ne, einen schlechten Ton hörst du sofort, ne? Aber einen guten Ton, dann merkst du gar nicht, dass da jemand da war, der Ton gemacht hat. Ne? Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich.
Ja, ich würde schon sagen, das ist ein bisschen ähnlich. Also, und ich glaube, was auch selbst brancheninterne Menschen manchmal gar nicht so richtig sehen, einfach weil es nicht so einsichtig ist, glaube ich, was für ein großer logistischer Apparat eigentlich bei uns dahinter steckt. Also wir haben einen riesen logistischen Aufwand zu stemmen und arbeiten ja eigentlich so ums Drehteam drumherum. Sind also manchmal gar nicht so, ja, keiner weiß so richtig, was wir machen und was da passiert. Genau.
The Mystery Art Department. Was machen die eigentlich?
Die kommen und verschwinden einfach. Und
alles kommt irgendwo her. Genau. Es geht wieder irgendwo hin.
Genau, und wenn man was braucht, ist es auch in der nächsten Minute auch da. Ja, also
wir können zaubern.
Ich würde auch sagen, es ist ein bisschen Magic.
Mhm. Und was gefällt euch besonders an eurem Beruf und was vielleicht nicht so besonders?
Also ich habe tatsächlich immer gesagt, ich will nichts mit Computern machen. Und jetzt sitze ich da wochenlang und bin erstmal irgendwie am Drehbuch lesen an meinem Computer, kalkuliere dann an meinem Computer, mache Bildrecherche an meinem Computer. Und ich lieb's. Und ich lieb's total. Genau, also das ist, es ist ein sehr kreativer Beruf, wo aber auch noch viel dazugehört tatsächlich. Also ich finde, da ist auch noch wirklich viel an Organisation, an Budget, an Logistik, die noch dazugehört und ganz viel Teamarbeit auch. Also ganz viel Gespräche, ganz viel Arbeitsteilung, ganz viel unterwegs sein, ganz viel sehen. Und das ist ein wahnsinnig vielseitiger Beruf. Und genau, man sieht vielleicht erstmal immer nur, ach, genau, wie sind die mit den Tapeten und den Möbeln? Aber da gehört richtig viel dazu. Und das ist aber so spannend und vielseitig und bei jedem Projekt anders. Und das liebe ich total.
Genau, also du hast es toll beschrieben. Genau, es hat so viele Facetten. Es hat den Moment des Managements, der Planung, der Visualisierung, des Worldbuildings und so. Und ja, ich glaube, die große Klammer ist Kommunikation. So, das ist irgendwie, sonst kommt man nicht in diesem orchestralen Vorbereiten und Machen dieses Films oder so, kommt man nicht weiter. Man muss irgendwie kommunizieren, wie auch immer, mit allen Möglichkeiten. Also visuell zu kommunizieren und auch so zu kommunizieren, um dem gerecht zu werden. Und ich glaube, das, wenn ich überlege, ist, glaube ich, das, was mir auch am meisten Spaß macht, dieses Kommunizieren am Ende, ja. So in diesen verschiedenen Zuständen, verschiedenen Bereichen, auch am Set dann, also wenn es dann losgeht oder wenn man dreht oder so, in dieser Atmosphäre, und dann kommuniziert man ja auch so ganz schnell, dann sind es ja manchmal nur so Blicke oder so und man agiert dann noch mit und kommuniziert.
Ja. Genau. Schön gesagt. Sehr spannend. Ich würde noch immer wieder meine letzte Frage zum Thema Studium. Nee, ich würde noch kurz zum Studium, weil es ist ja eine Kooperationsfolge mit der IFS. Und da würde ich nochmal fragen, was lernt man denn jetzt, wenn ich jetzt bei euch studieren möchte? Was bringst du mir bei?
Aber vielleicht, Jessie, kannst du es aus deiner Perspektive auch noch kurz so, was denkst du, was ist eigentlich passiert an der Filmschule? Bachelor-Szenenbild, was denn noch?
Ja, also erstmal die Empfehlung grundsätzlich zu einer Filmhochschule. Das Tolle an einer Filmhochschule ist eigentlich diese Zusammenarbeit und das Lernen mit verschiedenen Gewerken, mit den verschiedenen Departments. Dass man eigentlich von Anfang an die Arbeit der anderen sieht, versteht, die Herausforderungen des anderen auch sieht und ja, genau, so eine Awareness eigentlich, was machen die anderen? Weil wenn man jetzt, das ist ja doch das Schöne an unserem Beruf, dass man das nicht studieren muss, dass man da auch als Quereinsteiger reinkommt. Da ist es halt nur so, dass man dann ja in seiner eigenen Abteilung meistens arbeitet und gar nicht so viel davon mitbekommt, was passiert in den anderen Abteilungen. Und das ist halt der große Vorteil einer Filmhochschule, dass man halt das sieht. Und dann auch wiederum die Kontakte, die man daraus mitnimmt. Also, ne, das sind alles junge, filmschaffende Menschen, die dann in die große, weite Welt hinausgehen und sich erinnern an, wir haben da im zweiten Semester einen Kurzfilm gedreht, das war ganz toll. Und wo sich dann ja einfach ein Netzwerk bildet irgendwann. Genau, und ansonsten würde ich sagen, das Szenenbildstudium ist ein ganz besonderes, weil es einen auf ein absolutes Nischenwissen vorbereitet, was man vielleicht so nicht bekommen würde.
Ja, ein Nischenwissen, was aber ungeheuer komplex ist, ne? Also was in Geschichtswissen, soziologisches Wissen, Wissen vielleicht auch kulturhistorisches Wissen, irgendwie ethnologisches Wissen. So, das ist ja, je nachdem, wo einen die Geschichte hinballert, so fängt es ja an, irgendwie, dass man recherchiert, dass man sich eben dann auch wieder Welten erschließt. Also siehe Geschichte in Namibia, ne, wo es über die koloniale deutsche Geschichte in Namibia ging, wo wir eigentlich fassungslos waren, dass es über die Kultur der Herero Nama, die dort durch die Deutschen eigentlich der erste Genozid hat da stattgefunden, ne, von den in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Über diese Kultur war wahnsinnig wenig zu finden, weil es in diesen klassischen Archiven, wie wir das so kennen, Museen oder eben Bücher, eben gar nichts gab. So, und man musste irgendwie drauf kommen, dass man eigentlich so über Field Research eigentlich dann da rangekommen ist. So. Und wir haben dann angefangen auch mit den Indigenen in Namibia zu kooperieren und haben dann mit denen mit drauf gekommen, die zu fragen, ob sie unser Set bauen. So, also das ist so zum Thema Nischenwissen. Das kann aber plötzlich auch total so global werden. Und nochmal zur Frage, was lernt man denn eigentlich oder so? Oder was kann man, oder was denke ich, was ich so, also was ist eigentlich Szenenbild, ne? Dass man so eine Idee davon kriegt, irgendwie von dieser Komplexität, weil in erster Linie es hat was Architektonisches, wenn man über die Räume nachdenkt. Es ist aber keine Architektur so, weil es wird nachher auch zum Bild. So, es ist etwas, was natürlich auch ganz stark dieser Bildgebung sich unterordnet. Insofern ist es so ein Zwitter-hybrides Ding. Und es ist irgendwie performativ, weil das natürlich auch für die Darsteller wichtig ist. Das darf man auch nicht vergessen, so. Für die Darsteller ist ganz entscheidend oft zu wissen, in welcher Welt oder diese Welt auch so bereit zu halten. Wie haben wir schon mal besprochen, ne, mit diesem zweiten Raumkostüm oder Raumgerüst so dafür. Aber es ist eben auch kein Theater. So, und zu oszillieren sozusagen, was ist das eigentlich, dieses Szenenbild plus die entscheidenden Wegweise auch schon zu legen, wie macht man dieses Worldbuilding, wie geht man da eigentlich vor, wie recherchiert man und wie offen ist man da, wie sind eigentlich Strategien des Entwickelns, Entwerfens, des Worldbuildings, die man dann verallgemeinern kann und so, dass man dann irgendwie einen kleinen Plan hat. Aber wie gesagt, das kann halt irgendwo hinwerfen. So, das ist jetzt auch nicht unbedingt, dass man jetzt alles wissen muss, sondern man muss dann irgendwie wissen, wie kommt man an das Wissen ran, was man braucht. Je nachdem, also so, wie es ist, also eben auch Science Fiction haben wir mal kurz erwähnt, wo man dann irgendwie technische Grundlagen plötzlich sich erwerben muss oder irgendwie eine Idee haben muss, woher, wen fragen, wen engagieren oder so, so genau.
Und das lerne ich bei euch.
Und das versuchen wir jetzt im Szenenbild an der IFS ein bisschen so diese Grundlagen dafür zu liefern und irgendwie diese Grundstrukturen, wie baue ich eben auch ein Projekt auf, wie komme ich von der ersten Idee zu einer Realisierung, und das probieren wir auch praktisch aus. Das ist ganz toll. Wir haben ein eigenes kleines Studio und eine Werkstatt mit einer Werkstattleitung dafür. Also wir können auch mal so eine Studio-Geschichte sozusagen simulieren und kleine Studiobauten machen. Und wir lernen dann auch irgendwie on Location, also draußen sozusagen, uns die Welt zusammenzubauen und das dort umzusetzen. Und ganz wichtig, Jesse hat es schon gesagt, und wir praktizieren das immer mit den anderen Gewerken schon zusammen und versuchen zu verstehen, welche Perspektive hat ein Kamerafrau, Kameramensch, welche Perspektive hat ein Drehbuchschreiber, so Drehbuchschreiberin, so, was, wie können wir uns das eben vorstellen, das Filmprojekt an sich, was ist so wichtig aus dieser Mehrperspektivität heraus? So. Mhm.
Ja. Spannend. Dann muss ich bei euch auch nochmal studieren. Gut. Nee, vielen Dank euch beiden für dieses schöne Gespräch. Ich fand es sehr schön und vielen Dank für den Einblick, den ihr gegeben habt. Ich glaube auch, wie gesagt, auch hier, das hast du euch vorher gesagt gehabt, ist es einfach wichtig, das ist so ein bisschen meine Meinung, über alle Gewerke etwas zu wissen. Egal, wenn man jetzt selber aus der Regie kommt, Produktion kommt oder egal welchen Bereich kommt, einmal zu wissen, was machen die anderen eigentlich, um dann auch besser zu verstehen, wieso Prozesse so lange dauern oder eben nicht so lange dauern oder was dahinter steckt. Und deswegen finde ich, war ich auch froh, als die IFS gesagt hat, die haben Lust, dass wir diese Folge machen, und freue mich, dass ihr auch die Zeit hattet, hier vorbeizukommen, mit mir darüber zu sprechen. Bedanke mich bei der IFS, bei euch und bei den Zuhörenden und würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Also ihr habt noch irgendwas, was ihr sagen wollt. Nein, gut, sonst schweigen. Sage wie immer, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.